Herzlichen Dank für alles, was wir bis jetzt schon gehört haben. Vor allem auch für dieses wirklich inspirierende Interview. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen noch einmal gekommen sind zu diesem Thema Schritte wagen. Und ich habe dem Thema einen Untertitel gegeben, Schritte wagen, damit unser christliches Leben nicht zum Krampf wird. Es ist ja keine Frage, natürlich möchten wir kein Krampf sein im Christentum. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch am Morgen aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem alles schief geht und ich wünsche mir einen Tag, an dem ich so richtig traurig bin. Ich weiß, so etwas sagt niemand. Wenn das jemand sagen würde, dann wäre er schon ein bisschen dumm. Sondern wir wünschen uns natürlich ein erfülltes Leben. Oder wenn wir Christen sind, wünschen wir uns ein erfülltes Christsein. Oder wie ich in diesen Tagen immer wieder formuliert habe, eine dynamische Christus-Nachfolge. Aber jetzt kann ich beobachten, dass es ganz viele christliche Menschen gibt, auch überzeugte Christen, die ihr Christsein als einen furchtbaren Krampf empfinden. Und ich möchte heute Morgen 6 Gründe nennen, warum unser Christsein zum Krampf werden kann. Ich habe also eine Predigt mit 6 Punkten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine so lange Predigt gehört haben, aber ich habe gedacht, das ist die letzte Veranstaltung, ich mache heute ein bisschen länger. Ungefähr um 14 Uhr werde ich zur Landung ansetzen. Ich hoffe, Sie haben nicht irgendetwas im Backofen. Nein, Sie müssen keine Angst haben, wir werden relativ pünktlich schließen. Warum ist unser Christsein ein Krampf? Ein erstes, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber. Es begegnen mir manchmal Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch an etwas. Manche sagen, ich glaube auch an eine höhere Macht. Und manche formulieren, ich glaube auch an einen Herrgott. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir das Menschen sagen, denke ich manchmal, was müssen das doch für arme Menschen sein, die irgendwo an einen Herrgott oder irgend an eine höhere Macht glauben. Wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber, wird unser Christsein wirklich zum Krampf. In Ostfriesland lebte vor Jahren ein Großbauer und der hatte nur einen Sohn. Und weil er nur einen Sohn hatte, wollte der Vater, dass der Sohn etwas Besonderes lernen würde. Und so sagte er eines Tages zu ihm, Junge, ich möchte, dass du Pfarrer bist. Du sollst Theologie studieren. Nun, zur damaligen Zeit waren die Söhne den Vätern noch gehorsam. Auf jeden Fall, eines Tages geht der Junge nach Tübingen, um Theologie zu studieren. Er ist einige Zeit dort und dann schreibt er einen ersten Brief an seinen Vater. Und er schreibt in diesem Brief, Papa, Theologie schmeckt mir nicht. Ich möchte Philosophie studieren. Ich habe das Fach Philosophie belegt. Der Vater schickt einen Brief an seinen Sohn. Der schickt, Junge, was ist denn das, Philosophie? Und der Sohn schickt einen Brief an seinen Vater. Und durch das Studium war er schon ein bisschen frech geworden. Er schrieb nämlich, Papa, in deinen Bauernschädel bringst du nicht hinein, was Philosophie ist. Ich war aber schon ziemlich frech geworden. Nun, die ersten Semesterferien kamen. Der Sohn kam nach Hause. Am ersten Abend diskutierten der Vater und der Sohn über Philosophie, über Platon, über die Idee an sich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber Platon hat gelehrt, dass hinter jedem Gegenstand eine Idee ist. Also hinter dem Stuhl die Idee des Stuhles, hinter dem Tisch die Idee des Tisches, hinter dem Baum die Idee des Baumes und so weiter. Und Platon hat immer betont, dass die Idee wichtiger ist als der eigentliche Gegenstand. Nun, der Vater hat gut zugehört und er war klug. Am nächsten Morgen stand ein wunderbares Baumfrühstück auf dem Tisch. Zwei wunderbare Hühnereier. Der Sohn wollte eben nach einem dieser beiden Eier greifen. Dann sagt der Vater, Junge, Hände weg. Der Sohn war natürlich ziemlich erschüttert, aber dann folgte die Erklärung auf den Fuß. Der Vater sagte, das eine Ei gehört der Mama, Das andere Ei gehört mir und du isst die Idee an sich. Verstehen Sie? Mit ein bisschen Philosophie, mit ein bisschen Theologie wird niemand satt. Wenn Gott bloß eine Idee ist, dann ist es besser, wir geben unseren Glauben auf, hängen ihn an den letzten Kleiderbügel, sind aber bitte konsequent und treten aus der Kirche oder Freikirche aus. Wenn Gott bloß eine Idee ist, dann ist es besser, wir schließen unsere Kirchentüren, auch die Freikirchentüren, hängen ein großes Schild darauf und schreiben darauf, wegen Bankrott geschlossen, dann haben wir nämlich nichts zu sagen. Aber ich sage Ihnen, Gott ist ein reales Gegenüber. Er ist ein himmlischer Vater. Und wenn Sie den Mut haben, diesen Vater im Himmel einmal Ihr Leben wirklich auszuliefern, dann werden Sie seine Liebe erfahren, seine Größe, seine Herrlichkeit, und dann ist unser Christsein kein Krampf. Ein zweites. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und ich habe den Eindruck, das ist die wichtigste Eigenschaft des lebendigen Gottes überhaupt. Natürlich, Gott kann auch zornig sein. Gott sagt an einer Stelle, ich habe im Augenblick des Zornes mein Angesicht vor dir ein wenig verborgen gehalten. Vielleicht hatten Sie schon mal den Eindruck, dass Sie unter dem Zorn Gottes stehen, und es ist keine Frage, das ist möglich. Aber der Zorn Gottes ist nicht das Letzte, sondern das Letzte ist die Tiefe der Liebe Gottes. Und sehen Sie, wenn Sie diese Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen, dann ist unser Christsein ein furchtbarer Krampf, weil wir immer den Eindruck haben, Gott will uns irgendwie manipulieren. Im christlichen Menschenleben, sogar überzeugten Christen, die den Eindruck haben, wenn sie ihr Leben Jesus restlos ausliefern, dann nimmt Jesus uns bestimmt noch die letzte Freude weg. Dann bestimmt die saure Gurkenzeit. Ich weiß nicht, wer die Leute diese Meinung haben, aber ganz sicher nicht von der Bibel. Aber manche haben diese Meinung. Und sieht noch so etwas. Manche Christen haben den Eindruck, wenn ich mein Leben Jesus vorbehaltlos ausliefere, dann erwartet er von mir bestimmt, dass ich genau das machen muss, was ich nicht will. Ich weiß nicht, wer die Leute diese Meinung haben, aber ganz sicher nicht von der Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und im Römerbrief Kapitel 8 wird diese Tiefe der Liebe Gottes beschrieben. Da heißt es, Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, Gott hat mir alles gegeben, was ich nötig hatte, und in vielen Fällen noch vieles darüber hinaus. Jetzt muss ich Ihnen noch etwas sagen zur Liebe Gottes. Das Wunderbare daran ist, dass Gott seine Liebe zu uns nicht in Worte gesagt hat. Jesus ist nie auf dem Tempelplatz in Jerusalem gestanden und hat gesagt, liebe Leute, ich habe euch lieb, ihr Massen seid umschlungen. Sie wissen, solche Worte haben Inflation. Da sagt ein Mann zu seiner Frau, ich hab dich lieb. Drei Vierteljahre später lässt er sich scheiden. Da sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, ich hab dich lieb, am nächsten Tag lässt er sie sitzen. Diese Worte haben Inflation. Aber Gott hat uns seine Liebe nicht nur mit Worten gesagt, sondern er hat seine Liebe bewiesen. Ich habe Ihnen das in diesen Tagen schon einmal gesagt, was ist einer der größten Beweise, dass Gott uns liebt? Kinder, wisst ihr es noch? Einer der größten Beweise ist, dass er sein Leben für uns geopfert hat. Als Jesus Christus am Kreuz uns gestorben ist, überlegt Sie mal, was ist einer der größten Beweise, wenn mich jemand liebt, wenn er sein Leben für mich opfert? Ich bin in einer lebensgefährlichen Situation, er rettet mich und stirbt. Mehr kann man nicht tun. Und genau das hat Jesus getan. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Möchte Sie heute Morgen noch einmal zu diesem Kreuz hinführen. In jener Stunde, als buchstäblich die Macht der Hölle losbrach, auf dem Hügel Golgatha. In jener Stunde, als Jesus sagte, Gott hat der Finsternis Friedrich Macht über mich gegeben. Die Theologen trieben ihren Spott mit Jesus. Sie sagten: Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, wie du das immer von dir behauptet hast, dann beweise das. Steig vom Kreuz herunter, das musst du doch können, oder? Ich meine, man behauptet von mir, du hast Wunder getan, du hast Kranke gesund gemacht, du hast Tote ins Leben zurückgeholt. Es muss dir doch ein leichtes sein, von diesem Kreuz herunterzuspringen. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da bist, niemals spürst du den Spott. Spürst du, wie gemein diese Worte sind. Nun, es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, von diesem Kreuz herunterzuspringen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen und eine Legion von Engeln wären gekommen und hätten ihn heruntergeholt. Aber wie bin ich dankbar, dass Jesus Christus an diesem Kreuz geblieben ist. Denn dort am Kreuz geschah das härteste Entweder-Oder der Weltgeschichte. Wissen Sie, es ist ganz klar, entweder blieb Jesus dort am Kreuz, oder wir alle, jeder von uns, müsste für alle Ewigkeit verloren gehen, müsste in die Hölle kommen. Aber Jesus Christus aus Liebe zu uns blieb dort am Kreuz. Und jetzt verstehen Sie gleich den bekanntesten Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3,16. Da heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir nicht immer wieder im Geiste anbeten vor diesem Gekreuzigten stehen und sagen können: O Herr Jesus, wie bin ich froh, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wie bin ich froh, dass du mein Erlöser geworden bist. Dann ist unser Leben ein furchtbarer Krampf. In einem alten Lied heißt es: Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich heiß geliebt war. Ich will, anstatt an mich zu denken, mich ins Meer der Liebe versenken. Ich sage, wenn wir nicht immer wieder anbeten vor Jesus stehen, ist unser Christsein ein furchtbarer Kampf. Ein drittes. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Wenn wir uns nie für Jesus entschieden haben, wenn wir nie zu Jesus umgekehrt sind, wenn wir uns nie bekehrt haben. Unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir so quasi ins Christsein hineingeboren worden oder hineingezogen worden sind oder hineingeschludert sind. Das gibt's nämlich nicht. Wissen Sie, im Augenblick der Bekehrung, wenn ein Mensch Jesus seine Sünden bekennt und Jesus in sein Leben aufnimmt, in diesem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und wenn er in unser Leben hineinkommt, dann fängt er an, unser Leben zu verändern und er macht es neu. Wenn wir uns jetzt nie bekehrt haben, dann ist Jesus nie in unser Leben hineingekommen. Und dann müssen wir versuchen, aus eigener Kraft heraus ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und soll ich Ihnen sagen, das ist ein furchtbarer Krampf. Ja, das schaffen wir gar nicht. Es gibt interessiertes Christsein. Glaubt, dass es das gibt? Anderes wird das Christsein ganz sicher. Damit das nie mehr vergessen, ein Beispiel. Ich weiß von einem Dompteur, der es geschaffen hat, dass seine beiden Affen wie kleine Menschen aufgetreten sind. Also mit Höschen, mit Schnüppchen. Und dann haben sie mit Messer und Gabel gegessen, und zwar genauso lange, wie der Dompteur sie angeschaut hat. Und als sie ihnen den Rücken zudrehten, nahmen die Affen die Banane oder was es immer war, und schmissen es in der Weltgeschichte herum. Warum? Nur ihr Menschsein war nur interessiert. Es waren immer noch Affen. Und so gibt es interessiertes Christsein. Ich sage Ihnen, wenn Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, dann wissen Sie ganz genau, was Ihre Eltern von Ihnen möchten. Und Sie können das äußerlich alles halten, aber innerlich sind Sie meilenweit von Jesus. Oder wenn Sie ein halbes Jahr in eine bestimmte Kirche gehen, dann wissen Sie ganz genau, wie man sich verhält. absitzen? Welche Worte muss ich gebrauchen? Welche Floskeln muss ich reden? Wie muss ich mich anziehen? Und das kann ich äußerlich alles halten, aber innerlich bin ich meilenweit von Jesus weg. Ich frage mich manchmal, warum es Menschen gibt, die sich Christen nennen und noch zweifelhafte Vergnügen brauchen. Und ich kann es mir nur so erklären, ihr Christsein ist nur am Christsein. Im Mittelalter gab es ein Gebetsbuch, da waren verschiedene Gebete aufgeschrieben, die man in den verschiedensten Situationen halten konnte. Und das Besondere dabei war, dass am Rand jeweils eine Notiz stand, wie man sich in diesem Gebet zu verhalten hat. Also da stand zum Beispiel geschrieben, hier ist ein Seufzer zu lassen. Und dann wurde von der Gemeinde erwartet, ein Seufzer zu lassen. Das ist am Christen. Aber wir haben das auch in der Freikirche. In einer Freikirche in der Schweiz, Sonntagmorgen, ich wollte gerade gehen, kommt ein 17-jähriges Mädchen auf mich zu. Dann sagt die Gerhard, ich muss unbedingt mit dir reden. Und dann erzählt sie, sagt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe die ganze Karriere durchgemacht, die man in einer Freikirche durchmachen kann, bis zur Jungschalleiter. Aber ich habe mich nie bekehrt. Und dann hatte diese Jungschalleiterin den Mut, an diesem Morgen eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein getan haben. Und ich frage Sie heute Morgen noch einmal, haben Sie sich wirklich bekehrt? Haben Sie sich wirklich für Jesus entschieden? Wissen Sie von einem Tag und von einer Stunde, wo Sie zu Jesus gekommen sind und ihm Ihre Sünden bekannt haben? Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie Jesus bewusst in Ihr Leben aufgenommen haben? Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in Ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und sehen Sie, diese Entscheidung geschieht in Raum und Zeit. Die geschieht an einem ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit. Und wenn man das gemacht hat, weiß man das 100%. Wissen, das ist keine Entscheidung für Jesus, dass Sie hier sitzen und sagen, das ist gut, dass er da vorne sagt. Und Sie gehen auch nicht am Abend ins Bett und am Morgen stehen Sie auf und dann sind Sie plötzlich ein Schritt Gottes. Sondern die Bekehrung ist ein Ereignis, das ist eine Erfahrung. Es ist die wichtigste Erfahrung und die wichtigste Entscheidung im Leben eines wiedergeborenen Christen. Haben Sie sich für Jesus entschieden? Jetzt möchte ich noch etwas den Kindern sagen. Kinder, auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich einmal bekehren. Und das ist gar nicht so leicht für sie, weil die ja schon immer Christen waren, oder christlich waren, weil die schon immer die biblischen Geschichten kannten, weil die schon immer gebetet haben. Und vielleicht haben sie auch nebenbei mal gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Aber bitte, das ist nicht immer eine Entscheidung für Jesus. Ich möchte das an einem netten Beispiel zeigen von unserer jüngsten Tochter Mareike. Wir hatten immer so ein Gute-Nacht-Ritual. Kinder, kennt ihr das auch? Ah, super, wenn die Eltern das machen. Eltern machen das mit den Kindern. Biblische Geschichte, Lied, Beten. Und wenn sie wollten, durften sie beten. Sie mussten nicht, aber sie durften. Und eines Abends betet die Mareike, die war 4 Jahre alt, betet die Mareike, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Naja, wir waren schon ein bisschen überrascht. Aber dann sagte die große Schwester, die Maria, ich wusste, dass die Mareike das beten würde heute Abend, denn ich habe ihr gestern Abend gesagt, dass sie das unbedingt beten muss. Wissen Sie warum? Die Elian hat sich am Abend vorher klar für Jesus entschieden. Und das war so ein emotionales Erlebnis für sie. Die war so begeistert, ging in ihr Zimmer, sie hat mit der Mareike zusammen geschlafen, und muss an diesem Abend gesagt haben, Mareike, du musst das unbedingt beten. Aber sehen Sie, Mareike hat ja noch gar nichts verstanden. Ah, das war ja nichts. Nun gut, dann ging er noch gut 2,5 Jahre, sie war so 6,5, knapp 7 Jahre alt, jetzt kann man es schon gut verstehen. Dann haben wir in Ungarn so ein Mädchen Vortragsreihe. Dann merkt sie, Mareike, oh, man könnte sich bekehren. Und an meinem Gute Nacht sagen, sagt sie so zu meiner Frau, Mann, ich will mich auch bekennen. Nun, meine Frau war klug. Sie hätte das nicht bei jedem Kind gemacht, aber bei Mareike war es wichtig. Sie hat gesagt, Mareike, wenn du dich hier in diesen Tagen in Ungarn bekehren willst, dann bitte ich dich, wenn der Papa nach vorne ruft, dann komm nach vorne. Wenn du willst, gehe ich mit. Nächsten Tag war ich so etwas von aufgeregt. Ja, der ganzen Welt erzählt, ich bekehre mich heute Abend, ich bekehre mich heute Abend, ich bekehre mich heute Abend. Nun, wir waren als Eltern natürlich total zurückhaltend. Wir haben sie nicht motiviert. Muss man aufpassen bei Kindern. Und dann kam der Abend, ich habe gepredigt, dann kam das Lied. Und dann hat uns die Frau des Übersetzers, meines Übersetzers, gesagt, bei der zweiten Strophe stand Mareike plötzlich da wie eine Eins. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich gehe jetzt nach vorne, kommst du mit? Und dann sind beide nach vorne gegangen. Meine Frau hat ihr dann den Weg nachher zu Jesus gezeigt, sie haben miteinander gebetet und Mareike hat sich an diesem Abend klar und eindeutig zu Jesus gestellt. Und ich sage mir, die Bekehrung hat gehalten. Natürlich, als Teenager hat sie es noch einmal festgemacht, aber wenn man sie heute fragt, wann hast du dich bekehrt, ist es keine Frage. Damals in Ungarn bei dieser Evangelisation. Also auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich einmal klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Und ich werde Ihnen heute Abend, morgen noch einmal eine Gelegenheit geben. Ich lade Sie alle ein, ob Kinder, Teenager oder Jugendliche oder Erwachsene. Ich lade Sie ein, eine klare Sache mit Jesus zu machen. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren, eindeutigen Start ins Christsein gemacht haben, weil wir keine Christen sind auf dem Neuen Testament. Kommen wir zum vierten. Unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Die Bibel sagt, Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Und jetzt ist es natürlich unmöglich, dass Ihnen alle sagen, an wie ein Christ lebt. Also Sie merken, die Bibel ist ziemlich dick. Und wenn ich Ihnen jetzt das alles sagen würde, dann wären Sie glatt überfordert und wir werden morgen auch noch hier. Aber ich möchte Ihnen einmal drei Dinge nennen, die mir sehr wichtig scheinen. Und ich nenne das manchmal den Grundgehorsam. Warum? Wenn wir es in diesen Punkten lernen, gehorsam zu sein, dann schaffen wir es auch in den anderen Punkten. Wenn wir es aber nicht schaffen in diesen drei Punkten, sage ich Ihnen, schaffen Sie es auch in den anderen Punkten nicht. Und jetzt werde ich zuerst einmal zu denen, die sich bekehrt haben in dieser Woche und einen neuen Anfang mit Jesus gemacht haben. Also euch meine ich jetzt in allererster Linie und alle anderen dürfen natürlich auch zuhören. Das erste ist das Gebet. Wenn Sie jetzt Christ sind, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig beten. Sehen Sie, das Beten mit meinem himmlischen Vater vergleiche ich gerne mit dem Reden meiner Kinder mit mir. Und wenn meine Kinder mit mir reden, dann rezitieren sie normalerweise keine auswendig gelernten Gebete. Sondern sie reden frisch vom Herzen, was sie beschäftigt. So sollten wir es auch mit Jesus machen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich halte nicht so sehr viel von den auswendig gelernten Gebeten. Natürlich, das kann man auch mal machen. Man ist in einer notvollen Situation, man weiß nicht mehr ein noch aus. Und dann kommt einem ein schriftliches Gebet in die Hand. Und man denkt, das ist gut. Das könnte ich nicht besser formulieren, jetzt bete man dieses Gebet. Das ist schon möglich. Aber normalerweise sollten Sie lernen, frei zu beten. Leute haben auch schon gefragt, wie oft muss ich eigentlich pro Tag beten? Reicht es, wenn ich am Morgen bete, oder muss ich es auch am Abend noch tun? Wenn Leute das fragen, denke ich manchmal, stellen Sie sich einmal vor, meine Kinder, als sie noch klein waren, hätten den Nachbarn gefragt, Herr Nachbar, wie oft muss ich mit meinem Vater reden? Reicht es, wenn ich mit ihm am Morgen rede, oder muss ich es am Abend noch tun? Was hätten die Nachbarn gedacht? Die haben gedacht, bei den Affis gibt es wohl ein bisschen, die haben hier einen Vogel. Also machen es wieder Christen. Morgen ein kurzes Gebet, am Abend ein kurzes Gebet, im Grunde genommen nur eine Gewissensberuhigung. Meine Freunde, das können Sie glatt vergessen. Das können Sie glatt abschminken, das hat nichts mit Gebet zu tun, aber gar nichts. Das ist nur eine religiöse Übung. Aber ich sage mir etwas, wenn Sie nicht gerne beten, dann müssen Sie sich aber fragen, wie Ihre Beziehung zu Jesus ist. Wissen Sie, wenn eines meiner Kinder nicht mehr gerne mit mir redet, ja, dann stimmt doch etwas in unserer Beziehung. Und wenn Sie nicht gerne reden, wenn Sie nicht gerne in dieser Gemeinschaft mit Jesus sind, dann müssen Sie sich fragen, wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Also das Erste ist das Gebet. Das Zweite ist das Bibellesen. Wenn wir beten, reden wir mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, redet Gott mit uns. Für mich ist die Bibel wie der dickste Liebesbrief. Ich habe schon viele Liebesbriefe bekommen von meiner Frau, auch heute noch ab und zu. Aber ich habe noch nie einen so dicken Liebesbrief bekommen. Wenn ich die Bibel aufschlage, denke ich nicht oft, aber manchmal frage ich mich, Herr Jesus, was hast du mir jetzt wieder für eine Liebeserklärung zu machen? Ein Psalmist hat einmal gesagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. So sollte es sein. Natürlich gibt es bei jedem Christen beim Bibellesen Wüstenzeiten. Jeder kennt das. Man liest die Bibel und die Bibel spricht einem einfach nicht an. Und da gibt es manchmal nichts anderes. Man muss einfach durchkämpfen, bis einem die Bibel wieder anspricht. Das ist normal. Aber wenn die Bibel sie nie anspricht, und wenn Sie nicht gerne die Bibel lesen, dann müssen Sie sich fragen, wie sieht Ihre Beziehung zu Jesus aus? Stellen Sie aber vor, die Liebesbriefe meiner Frau würden mich nicht mehr ansprechen. Ja, dann würde doch etwas in unserer Beziehung nicht stimmen. Und wenn Sie nicht gerne die Bibel lesen, dann ist das ein Zeichen, dass irgendetwas in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht in Ordnung ist. Und bitte, wir haben heute gehört, wir haben einen jungen Mann, der nicht gerne liest. Und trotzdem sich intensiv mit der Bibel auseinandersetzt. Also die nicht gerne lesen, haben keine Entschuldigung. Und ich möchte richtig verstanden sein. Sie müssen nicht in 25 Tagen die ganze Bibel durchlesen. Aber Sie müssen regelmäßig die Bibel lesen. Und das Dritte, wenn Sie wirklich im Glauben wachsen wollen, dann müssen Sie sich einer guten Kirche oder Gemeinde anschließen. Ich sage Ihnen nicht, in welche Kirche Sie gehen müssen. Obwohl das hier eine sehr gute Gemeinde ist, ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Aber ich sage nicht, dass Sie hierher gehen müssen. Aber es ist wichtig, dass Sie in eine gute Kirche und in eine gute Gemeinde gehen. Jetzt fragen Sie vielleicht, ja, wie erkenne ich denn eine gute Gemeinde? Achten Sie mal, wie wird gepredigt? Wie wird über Jesus geredet? Wird er wirklich als der erklärt, der er war, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, oder nur als das soziale Vorbild? Wird über die Bekehrung geredet? Natürlich muss nicht jeden Sonntag über die Bekehrung gepredigt werden, wie jetzt in diesen Tagen. Aber hin und wieder muss doch über die Bekehrung geredet werden. Wie starte ich ins Christsein? Wie wollen Sie in eine Gemeinde wachsen, in der nicht einmal die Grundlage des Glaubens gelegt wird? Und dann achten Sie darauf, dass die meisten der Menschen, die regelmäßig dort in die Gottesdienste gehen, wie sie bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann bitte ich Sie, gehen Sie treu und verbindlich. Ich will jetzt nicht sagen, was das bedeutet. Allerdings, etwas hat mich heute Morgen schon sehr überrascht. Wir haben das Abendmahl gefeiert, das muss ich Ihnen jetzt doch noch sagen. Und jetzt sehe ich zu den Leuten, die schon langjährige Christen sind und die zu dieser Gemeinde sich zählen. Und ich war überrascht, wie viele von Ihnen nicht gekommen sind. Von Ihnen ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen. Wenn Sie verbindlich mit Jesus unterwegs sind, ist das Abendmahl eine ganz wichtige Sache. Das sollten Sie wissen. Weil man hier in einer besonderen Weise mit Jesus Gemeinschaft hat. Also alle diejenigen, die nicht dabei waren und zu der Gemeinde sich zählen, überlegen Sie sich, warum Sie nicht kommen. Wo ist da die Verbindlichkeit zur Gemeinde und zur Kirche? Also es ist wichtig, dass wir hier einfach verbindlich sind. Und wenn wir in diesen Punkten verbindlich sind, Gebet, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch, Gemeinde, Verbindlichkeit, dann hat Gott viele Möglichkeiten, zu uns zu reden. Und wenn er dann zu uns redet, dann ist es wichtig, dass wir das in die Praxis umsetzen. Wissen Sie, was mir auffällt, und jetzt rede ich von Freikirche. Es fällt mir auf, dass wir unglaublich viel hören und es nicht in die Praxis umsetzen. Wie viele gute Predigten hören Sie? Auch jetzt habe ich Sie angesprochen. Ich weiß, manche von Ihnen müssen sich jetzt hundertprozentig getroffen fühlen. Und ich bin nicht sicher, ob es Auswirkungen hat. Wir möchte Sie sehr ermutigen, dass Sie das tun, weil wenn Sie es nicht tun, wenn Sie so schaffen, Christ sind, ist Ihr Christsein immer ein Kampf. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn ich sage, warum das so ist, als halber Christ machen Sie keine Erfahrung mit Jesus. Aber Sie haben auch keine Freude mehr an der Welt, weil dazu sind Sie viel zu christlich, aber also ist es langweilig. Mit Jesus ist es langweilig und in der Welt ist es langweilig. Und da kann ich Ihnen nur Mut machen, machen Sie ganze Sache, entweder ganze Sache mit Jesus oder lassen Sie es bitte ganz bleiben. Hören Sie auf mit diesem Wischi-Waschi-Zeug, das bringt doch nichts. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie ganze Sache mit Jesus machen. Wenn Sie angesprochen sind, bitte ich Sie heute Morgen einen neuen Schritt mit Jesus zu machen. In die Verbindlichkeit einzusteigen in Christsein. Ich komme zum fünften Punkt. Unser Christsein ist ein Kampf, das hören Sie gut zu, wenn wir den Kampf nicht nüchtern einkalkulieren. Es gibt immer wieder Christen, die den Eindruck haben, wenn ich mich für Jesus entscheide, habe ich keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, wer die Leute diese Meinung haben. Aber sicherlich von der Bibel. Die Bibel lehrt uns, dass Christen auch Probleme haben. Soll ich etwas verraten? Manchmal sogar mehr Probleme als die Nichtchristen. Sie haben nämlich die normalen Probleme des Lebens und dann haben sie manchmal noch Schwierigkeiten, weil sie gebetet, weil sie Kämpfe haben im Glauben, angefochten sind, Versuchungen haben. Aber ich sage Ihnen, diese Kämpfe, in denen wir drin sind, sind ganz wichtig für unser Leben. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren die entscheidendsten Stunden meines Lebens nicht die, in denen alles locker vom Hocker ging. Sondern die entscheidendsten Stunden waren die schweren Stunden, in denen ich manchmal nicht weiter wusste, in denen ich geweint habe, da hat Gott mich zu einer Persönlichkeit geformt. Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte das mal an einem netten Bild zeigen. Stellen Sie sich einmal ein altes Gemälde vor, so einen alten Meister. Da gibt es helle Striche und dunkle Striche, da gibt es helle Flächen und dunkle Flächen und alles zusammen gibt ein wunderbares Bild. Können Sie das vorstellen? Stellen Sie sich mal einen Maler vor, der nur gelb malen würde, mit gelber Farbe. Das wäre wahrscheinlich einer der ganz modernen. Das könnte man ja fast nicht anschauen. Aber so ein alter Meister, helle Flächen, helle Striche, dunkle Striche, helle Farben, dunkle Farben. Und alles zusammen gibt ein wunderbares Bild. Und so malt Jesus das Bild Ihres Lebens. Wenn Sie konsequent mit Jesus leben, wird er Ihr Leben malen. Und er wird helle Farben brauchen, dunkle Farben, helle Striche, dunkle Striche. Und am Ende, in der Ewigkeit, werden Sie mal auf das Leben zurückblicken, auf das Bild Ihres Lebens. Und Sie werden sagen, oh Herr Jesus, es hat ja alles gepasst. Auch die Dinge, die ich nicht verstanden habe, auch die schmerzhaften Dinge, die waren wichtig für mein Leben. Aber mit diesen Kämpfen müssen wir rechnen. Wenn wir nicht damit rechnen, haben wir falsche Vorstellungen. Und damit unser Christsein zum Kampf. Christsein hat also nichts zu tun mit Oh Happy Day, Oh Happy Tralalala. Sondern die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Lebens. Die Bibel sagt an einer Stelle, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jawohl, ich kann über die Mauern springen, aber das sind zunächst einmal die Mauern. Und mit denen müssen wir rechnen. Kennen Sie Psalm 23? Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Verstehen Sie, der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist nicht der, dass der Christ keine Probleme hat, sondern der Unterschied ist, der Christ hat in den Nöten, in den Schwierigkeiten den guten Hirten. Ein Nichtchrist ist allein. Aber mit diesen Kämpfen müssen wir rechnen, sonst haben wir falsche Vorstellungen und unser Christsein ist ein Kampf. Kommen wir zum Sechsten, so schnell geht das manchmal. Unser Christsein ist ein Kampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit. Die Bibel sagt, wir werden dort Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Die Bibel sagt, wir werden Jesus sehen und wir werden ihm gleich sein. In den 1980er Jahren gab es einen Slogan, der lautete No Future. Keine Zukunft, No Hope, keine Hoffnung. Nur die Slogans sind verschwunden, aber die Sache ist geblieben. Wie viele Menschen haben keine Zukunft, keine Hoffnung? Wie bin ich froh, dass ein Christ nie so reden muss? Ein Christ hat immer Zukunft, ein Christ hat immer Hoffnung. Und wenn es zu einer nuklearen Weltkatastrophe kommen würde, zu einem Weltwirtschaftskollaps, wenn ich schwer krank werde, ich habe immer Zukunft, weil ich weiß, das Beste kommt erst noch. Ich habe mich mit 18,5 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden. Und ich kann mich gut erinnern, als ich mich bekehrt habe, ich wusste so gut wie nichts von Jesus. Aber etwas wusste ich. Ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, habe ich ewiges Leben. Und das hat mir so etwas von Dynamik gegeben. Mein Leben war verändert. Und da war ich einige Jahre unterwegs mit Jesus. Und ich war immer noch Christ. Plötzlich wurde ich diesseits gezogen. Also ich habe nicht gesündigt, aber ich habe diesseits gezogen. Ich habe wie die Ewigkeit das Glauben verloren. Und mein Christsein wurde zum Krampf. Ich bin froh, dass mich Jesus herausgeholt hat. Und ich mich wieder freue auf die Ewigkeit. Nur damit es kein Missverständnis gibt, ich bin nicht lebensmüde. Ich lebe gerne. Wenn ich gesund bleiben würde, würde ich gerne noch 25 oder 30 Jahre leben. Aber ich weiß, das Beste kommt erst noch. Und das gibt mir Mut, für jetzt hier zu leben. Vor vielen Jahren haben wir einen alten Christen zu Grabe getragen. Er hat sich ein Lied gewünscht bei der Beerdigung, das wir häufig in freien Kirchen der Schweiz singen. Vielleicht kennen Sie das Lied. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Kennst du das Lied?
Ja.
Dann heißt es, wird nur das Schauen meines Heimats allein Grund meiner Freude und Anregung sein. Da heißt es im Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, das wird Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Und da gefällt mir ganz speziell der dritte Vers, da heißt es, dort vor dem Throne, im himmlischen Land, treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Das muss schön sein. Und da geht es weiter, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich kann sagen, die Kirche war rappelvoll von Menschen. Und wir haben dieses Lied gesungen, das hat wunderbar geklungen. Ich habe gedacht, so muss mal Himmel sein, so klingt's. Einem Himmel wird noch schöner. Aber ich sage Ihnen, das war so ein Trost für seine Witwe und für uns, die wir den Mann geliebt haben, zu wissen, das ist die Perspektive. Noch einmal, unser Christenleben ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren. Ich möchte den heutigen Morgen zusammenfassen. Unser christliches Leben ist ein Krampf, erstens, wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber. Zweitens, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen. Drittens, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Wenn wir uns nicht bekehrt haben, weil wir keine Christen sind. Und ich lade Sie jetzt zum Schluss dieser Veranstaltung noch einmal ein, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wenn Sie sich noch nicht klar bekehrt haben, oder wenn Sie unsicher sind, ob Sie sich bekehrt haben, dann mache ich Ihnen jetzt folgendes Angebot. Ich werde beten. Dann werden wir miteinander wieder das Einladungslied singen. Am Anfang werden wir die beiden Mitarbeiter nach vorne kommen. Ich werde zum Kreuz gehen. Und dann möchte ich Sie ermutigen, während dieses Liedes, dass Sie einfach zu diesem Kreuz kommen und damit zum Ausdruck bringen, genauso wie Sie jetzt symbolisch zum Kreuz kommen, möchten Sie zu Jesus Christus kommen. Und Sie möchten, dass Ihnen Ihre Sünden vergibt. Sie möchten, dass Sie in Ihr Leben hineinkommt. Sie möchten einen ganz klaren Start ins Christsein machen. Und ich möchte Ihnen auch heute noch einmal sagen, warum ich Ihnen seelsorglich empfehle, wirklich nach vorne zu kommen. Ich weiß, es kostet Mut. Es sind ja nur vielleicht 5 oder 10 Meter, aber es sind weite 5 oder 10 Meter. Es kostet wirklich Mut. Aber ich sage Ihnen, warum ich es Ihnen empfehlen möchte. Wir leben heute in einer Zeit, auch durch die Postmoderne, in der vieles unklar geworden ist, vieles ist so ein bisschen wischiwaschi geworden, was ein Christ. Und es ist einfach nicht mehr so eindeutig. Und gerade in der heutigen Zeit finde ich es ganz wichtig, dass wir es einmal klar und eindeutig machen, dass wir Position beziehen und darum auch diesen Schritt durchaus bekennen. Darum sagt die Bibel, wer vom Herzen glaubt, ist gerecht, wer mit dem Munde bekennt, ist gerecht. von jemandem eingeladen worden sind und sie werden froh, die Person würde sie begleiten, sagt das diese Person, sie wird mit ihnen hier zu diesem Kreuz kommen. Und denen, die nach vorne kommen, werden wir dann dieses Mal nicht in den Mutter-Kind-Raum gehen, sondern ins Büro hinüber. Und dort werde ich Ihnen an jedem Abend etwas sagen. Wir helfen Ihnen zu einem persönlichen Gespräch. Und in diesem Gespräch können Sie einfach diese Entscheidung für Jesus Christus festmachen. Ich lade heute Morgen noch einmal die Kinder. Ich habe gesagt, auch Kinder müssen sich bekehren. Ich glaube, ab 7 Jahren ist das ohne weiteres möglich. Kleine Teenager, die sich vielleicht schon mal bekehrt haben, aber unsicher sind, wo Jesus steht. Ich lade Jugendliche ein, ich lade erwachsene Menschen ein, Männer und Frauen, Singles und Verheiratete, ich lade sie einfach ein. Das vierte, und der Christsein ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Ich lade noch einmal, ich habe das ja jeden Abend auch gemacht, Christen ein, die nicht konsequent mit Jesus leben. Manche haben in diesen Tagen eine neue Gabe an Jesus vollzogen. Vielleicht ist es bei Ihnen jetzt noch dran. Sie merken, oh, ich müsste ganze Sachen machen mit Jesus. Da bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne, machen Sie das mit jemandem fest, damit es wirklich zum Leben wird, damit es Auswirkungen hat für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Das fünfte, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir den Kampf nicht durch den Ankampf nehmen. Vielleicht sitzen Menschen hier, die sagen, ich habe so viel Schlimmes erlebt, so viele Kämpfe, ja. Ich habe angefangen, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Kann ich gut verstehen. Aber heute Abend, morgen haben sie gemerkt, dass sie dachten, das mit der Liebe Gottes auch das, was sie nicht verstehen können. Jesus malt das Bild ihres Lebens, hat auch nach dunklen Flächen. Und sie haben gemerkt, auch die dunklen Flächen sind nicht. Und jetzt sind sie neu motiviert, sagen, okay, wenn das so ist, dann kann ich meinem Gott auch mein Leben ganz zur Verfügung stellen. Sie müssen vielleicht zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, du weißt, ich habe dir misstraut. Ich habe einfach Zweifel, ob du es gut mit mir meinst, aber heute habe ich es verstanden. Ich möchte mein Leben dir wieder ganz neu hingeben, auch wenn ich viel, viel Leid und viel, viel Elend einfach nicht verstehe. Und das sechste, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens, die Ewigkeit, aus den Augen verloren haben. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben, dann auch während des Liedes. Thank you.